Ja, Christoph hat es vorhin schon angetönt, mein Mann und ich, wir teilen uns eine Pastorenstelle auch in einer Viva-Kirche, also auch Krishona. Und wir haben zusammen, also wir haben eigentlich einen ganz anderen Lebensplan gehabt. Ich bin Pfarrerstochter und habe immer gesagt, ich werde niemals machen, was mein Papa gemacht hat. Gottes Wege sind oft höher und anders als unsere Wege, darum stehe ich heute hier. Aber wir sind eben zusammen auf St. Krishona gelandet, auf Umwegen über die Musik und haben dort dann 5 Jahre lang gelernt und uns ausbilden lassen. Und unsere Wohnung auf St. Krishona, die war winzig. Also wir hatten wirklich gar nicht viel Platz und vor allem unsere Küche war sehr speziell. Die war vielleicht quadratmetermäßig zweimal so groß wie dieser Tisch. Also eine Person in der Küche und die Küche war voll. Es gab außerdem kein Fenster in der Küche, also wir hatten noch nicht mal Tageslicht. Und von einer Spülmaschine konnten wir nur träumen. So, jetzt ist es so, dass mein Mann und ich wahnsinnig gerne Gastgeber sind und sehr gerne Gäste haben. Und wir mussten feststellen, so eine kleine Küche macht Dinge unnötig kompliziert. Aber Gastfreundschaft ist ja was ganz Wichtiges, auch in der Bibel. Und Jesus hat immer wieder mit Leuten gegessen. Ich glaube, das hat einen guten Grund, weil bei Tischgemeinschaft hat man oft einfach die besten Gespräche. Wahrscheinlich kennt ihr das. Heute möchte ich mit euch eine Frau angucken in der Bibel, die auch so ein Herz für Gastfreundschaft hatte. Bei dem einen oder anderen mag es jetzt vielleicht auch schon klingeln. Es ist doch auch spannend, wenn wir Gastgeber sind, also zumindest wenn ihr so tickt wie ich und unsere Hauptperson heute in der biblischen Geschichte, dann hat man doch irgendwie eine wahnsinnige Freude auch daran, die Wohnung parat zu machen, oder? Also man macht sauber, man putzt nochmal das Bad, man guckt, dass die Staub- und Spinnweben irgendwie verschwinden. Und ich habe es dann auch gern, dass das Essen pünktlich auf dem Tisch steht, etc. pp. Und dann ist doch lustig, bei anderen Leuten, wenn ich zu Gast bin, stört mich das überhaupt nicht, ob das Essen so ganz pünktlich ist, ob das Bad so ganz blinkeblank ist. Aber wenn Leute zu mir kommen, dann ist mir das besonders wichtig. Und wenn das nicht ist, spüre ich auch Stress in mir. Jetzt muss ich immer gestehen, ihr sagt nicht wischen. In Deutschland, das ist immer verwirrend. In Deutschland ist wischen, was bei euch kehren ist, und nass aufnehmen ist bei euch, das ist bei uns wischen. Genau, also wenn ich sage, ich wische nicht so gerne, dann heißt es, ich nehme nicht gern nass den Boden auf. Aber wenn meine Mama kommt, dann mache ich das immer. Ich wusste einmal, dass sie diese Predigt gehört hat, als ich irgendwann eine Nachricht so random bekam und da stand drin: Aha, du wischst also, bevor ich komme. Genau, hallo Mama, Grüße gehen raus. Also, die Hauptperson heute hat auch alles parat gemacht, weil 13 Männer wollten bei ihr einkehren. Und es ist so, wahrscheinlich hatte Martha, so heißt die gute Frau, auch keine Spülmaschine zu Hause. Wir können also davon ausgehen, sie hat sich sehr, sehr viel Arbeit gemacht, um diese Gäste zu empfangen. Die Martha, die lebt in einem Dorf nicht weit von Jerusalem entfernt, etwa 3 Kilometer östlich vom Ölberg. Vielleicht war jemand von euch schon mal in Israel. Und sie lebte dort nicht allein, sondern mit ihrer Schwester Maria. Und sie hatten auch einen Bruder, den Lazarus. Da gibt es ja die bekannte Geschichte, Jesus hat ihn von den Toten auferweckt. Der taucht aber in dieser Geschichte nicht auf. Warum, wissen wir nicht. Es ist auf jeden Fall interessant, dass diese zwei Schwestern scheinbar unverheiratet zusammenleben. Und wahrscheinlich gab es viel Klatsch und Tratsch in diesem Dorf, dass da zwei unverheiratete Frauen sich 13 Männer ins Haus holen, von denen auch 12 unverheiratet waren. Und einer davon ist eben auch noch dieser umstrittene Wanderprediger Jesus aus Nazareth. Also Jesus hat das offensichtlich nicht gestört, aber ich kann mir gut vorstellen, das war das Dorfgespräch an diesem Tag. Und jetzt ist es soweit. Jesus und seine Jünger, die kehren bei den Schwestern zu Hause ein. Ich möchte die Situation etwas ausschmücken. Die Männer legen sich zu Tisch, damals lag man ja zu Tisch. Und wie es damals Sitte war, haben sie dann angefangen zu essen. Und Jesus hat das Dankgebet vorher natürlich noch gesprochen. Und Martha bereitet in der Küche schon den Nachschub vor. Weil 13 Männer, das geht schnell, bis dann das Essen weg ist. Ja, und dann kommt sie auch raus, sieht, oh, der Wasserkrug ist schon wieder leer, geht wieder in die Küche, füllt ihn wieder auf, bringt ihn wieder zurück. Dann sieht sie, ach, die Schweizer Gipfeli, die sie extra importiert hat, die sind auch schon leer, also füllt sie auch da nochmal nach. Und dann merkt sie so mit der Zeit, ach, doch, ich glaube, allen schmeckt's und es kehrt so eine gewisse Erleichterung ein. Und dann geht sie in die Küche und macht schon mal ein bisschen noch was parat. Und weil sie ja auch nicht vorhat, weiß, wie lange die Gäste vorhaben zu bleiben, nutzt sie die Zeit, bereitet schon was für den Abwasch vor, etc. pp. Und plötzlich fragt sie sich, sag mal, wo ist denn eigentlich meine Schwester? Was macht die eigentlich? Und sie schaut so um die Ecke aus ihrer Küche und was sieht sie? Maria, die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihnen zu dienen. Die Maria hatte sich dem Jesus einfach vor die Füße gesetzt. Wir lesen das heute und verstehen die Brisanz nicht direkt. Weil zu den Füßen eines Rabbis saßen in der jüdischen Kultur eben keine Frauen, sondern nur Männer, nämlich die Jünger von dem jeweiligen Rabbi. Das war, so wie ich jetzt heute hier stehe und ihr sitzt, das ist so die klassische Position, wie wir heute Gottesdienst feiern und wie man bei uns so lernt. So hätte sich jetzt in der jüdischen Kultur Jesus hier vorne hingesetzt und ihr hättet euch auf den Boden gesetzt und hättet zugehört. Also anscheinend ist das Essen quasi, also Jesus liegt nicht mehr zu Tisch, sondern er sitzt und lehrt seine Jünger und Maria setzt sich dahin. Sie setzt sich über alle Konventionen hinweg. Was die Nachbarn jetzt noch tratschen würden, wenn sie zusätzlich zu den 13 Männern auch noch das miterleben, diese Maria, die benimmt sich wie ein Mann. Ich glaube, wir können etwas von Maria lernen. Und damit möchte ich heute mit euch ein bisschen nachdenken. Und zwar im Gegensatz zur Martha hört die Maria im entscheidenden Moment auf. Sie hört auf mit dem Dienen. Sie hört auf mit dem, was eigentlich ihr Job wäre, nämlich Gastgeberin sein. Sie hört auf zu dienen, als Jesus kommt und sie setzt sich zu ihm. Und ich glaube, Maria erkennt eben etwas, das Martha zu diesem Zeitpunkt noch nicht erkennt. Wenn Jesus bei dir ist, dann solltest du auch da sein. Wenn Jesus bei dir ist, dann solltest du auch da sein. Und zwar ganz da. Nicht im Nebenraum, in der Küche zwischen den Tellern, sondern ganz nahe bei ihm, zu seinen Füßen sitzend, von ihm lernen. Und wir lernen hier tatsächlich von Maria und in dieser Bibelgeschichte etwas darüber, was es bedeutet, Gott zu lieben. Um das ein bisschen klar zu machen, möchte ich mit euch gemeinsam etwas rauszoomen aus der Geschichte, weil die Evangelisten, wenn ihr aufmerksam die vier Evangelien lest, habt ihr schon festgestellt, teilweise sind die Abläufe anders. Also gewisse Dinge passieren im Markus-Evangelium an einem anderen Ort chronologisch, als sie zum Beispiel bei Lukas passieren. Und das hat den Grund, dass die sich was dabei überlegen, warum sie Geschichten so anordnen, dass es eben nicht nur jetzt, wie wir heute oft denken, Wahrheit heißt, ich mache chronologisch genau alles richtig, sondern Wahrheiten vermitteln kann ich eben durch eine Anordnung von Geschichten auch. Und wenn wir rauszoomen bei Lukas, dann sehen wir zuvor in den Versen, dass Jesus an einem anderen Ort ist. Und dort fragt ihn ein Schriftgelehrter, Rabbi, was muss ich tun, um ewig zu leben? Und Jesus, der fordert ihn auf, ihm zu sagen, ja, was liest du denn in der Schrift dazu? Und dann zitiert der Gesetzeslehrer eben das sogenannte Doppelgebot der Liebe. Er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft, deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Und daraufhin ist die Sache für Jesus eigentlich gegessen, aber der Gesetzeslehrer hakt nach, weil er möchte gern wissen, wer ist denn mein Nächster? Und daraufhin erzählt Jesus dieses ganz bekannte Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Und es wird ganz deutlich in diesem Gleichnis für Jesus, den Nächsten lieben wie sich selbst, bedeutet eben nicht zuletzt auch für sein leibliches Wohlergehen zu sorgen. Also da wird ja dieser Mann wird ja da überfallen und zu Boden geschlagen und dann gehen ja ganz viele Leute vorbei und am Ende ist es eben dieser barmherzige Samariter. Und die Samariter, die waren ja von den Juden verpönt und er macht klar, hey, der hat richtig gehandelt, der kümmert sich um diesen Mann. Den Nächsten lieben, sich fürsorglich um ihn kümmern. Warum setzt Lukas jetzt so kurz dahinter die Geschichte von Maria und Martha? Es ist, weil Jesus Martha hier lehrt, was es bedeutet, Gott zu lieben. Diese Frage hatte der Gesetzeslehrer ja gar nicht gestellt. Aber hier wird sie im Lukas-Evangelium dennoch beantwortet. Und was sagt Jesus zu Martha, die ja eigentlich genau das tut, oder? Was im Gleichnis zuvor gelobt wurde, nämlich sich sorgen um den anderen, sich kümmern, den Gast höher schätzen als sich selbst. Aber was Jesus sagt, ist schon hart. Er sagt, Maria hat besser gewählt. Maria hat besser gewählt. Martha trat hinzu, es hat sich wahrscheinlich schon einiges aufgestaut an ihren Emotionen, und sie geht hin und sagt, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester allein lässt dienen? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil gewählt und das soll nicht von ihr genommen werden. Maria hat aufgehört, als Jesus kam. Gott lieben funktioniert nicht auf die gleiche Weise wie den Nächsten lieben. Es heißt ja nicht, wir sollen Gott lieben wie uns selbst, oder? Nein, wir und du, wir sollen ihn lieben mit allem, was wir haben und mit allem, was wir sind. Und das bedeutet eben, Martha muss aufhören mit dem, was sie tut, damit Gemeinschaft möglich wird. Martha muss aufhören mit dem, was sie tut, damit Gemeinschaft mit Jesus möglich wird. Ihr kennt das wahrscheinlich selber, also ich kenne es zumindest sehr gut. Aber wenn ich wo zu Gast bin, dann möchte ich doch dort Gast sein, meistens um der Person willen, oder? Also ich gehe zu einer Freundin, die sehr, sehr guten Kaffee macht und sehr, sehr guten Apfelkuchen backt, trotzdem wegen der Freundin und nicht wegen dem Apfelkuchen und dem Kaffee. Also ich freue mich natürlich, das ist was sehr, sehr Schönes, aber am Ende, letztendlich bin ich dort wegen ihr. Und vielleicht kennt ihr auch diese Gastgeber oder vielleicht seid ihr sogar selber so, das ist auch gar keine Kritik, aber ihr könnt euch ja mal kritisch ein bisschen hinterfragen. Seid ihr auch so, dass ihr euch ständig noch was einfällt, was ihr noch bringen könntet? Also man setzt sich zu Tisch und dann wird der Stuhl fast wie so eine heiße Kartoffel für den Gastgeber. Der setzt sich hin und dann, ich habe den Kaffee vergessen. Und dann sagt er, komm, bringt er den Kaffee oder sie. Und dann setzt er sich wieder hin, willst du eigentlich noch Schokolade oder sowas? Habe ich auch noch da, ich gehe mal noch nachgucken. Und dann geht es so weiter und am Ende sitze ich da mit meinem Kaffee und meinem Apfelkuchen, aber meine Freundin, die ist irgendwie nicht wirklich ganz da. Denkt ihr nicht auch, dass es Jesus auch so geht? Er kommt ins Haus von diesen zwei Schwestern, aber nur eine davon ist wirklich ganz da. Und wisst ihr, was vielleicht ein wichtiger Punkt an dieser Geschichte ist? Vielleicht etwas, was nicht da steht. Wir lesen überhaupt nichts davon, dass Jesus Hunger hatte. Wir lesen gar nicht davon, dass Jesus Hunger hatte. Und vielleicht hatte Jesus Apfelkuchen und Schweizer Gipfeli auch gar nicht gern. Also es ist sehr schwer vorstellbar, aber vielleicht ist es so. Oder vielleicht hat er vorher bereits gegessen, wir wissen es nicht. So oder so, Jesus ist sicher nicht wegen dem guten Essen in Marthas und Marias Haus gekommen, sondern wegen der beiden Schwestern. Er will Zeit mit ihnen verbringen. Und er will ihnen etwas schenken, das sie sich selbst eben gar nicht nehmen können. Sich. Seine Anwesenheit. Sein Nahesein. Seine Zeit. Heute ein so kostbares Gut, oder? Seine Zeit. Und seine Worte. Jesus will keine Ernährung von Martha. Kein Brot. In Johannes 6, Vers 35 sagt Jesus ja einmal, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nie mehr hungern und wer an mich glaubt, der wird nie mehr Durst haben. Wer zu mir kommt, aber Martha kommt nicht. Und wie oft machen wir manchmal, und da nehme ich mich ganz mit rein, einfach den gleichen Fehler. Manchmal verstehen wir wie Martha noch nicht den großen Unterschied zwischen einem ganz normalen Gast und diesem Gast namens Jesus von Nazareth. Dieser Jesus weiß, er hat so viel mehr zu geben, als Martha ihm jemals geben könnte. Und dass Martha Jesus sättigen will, ist eigentlich verkehrt. Sie merkt nicht, dass Jesus gekommen ist, um sie zu sättigen. Und vielleicht merkt sie gar nicht, wie hungrig sie selbst eigentlich ist, weil sie so über den Hunger von Jesus und seinen Jüngern nachdenkt. Martha will Jesus dienen und merkt dabei nicht, dass er gekommen ist, um ihr zu dienen. Nur er hat Worte des ewigen Lebens. Und wir lesen das auch in Markus 10, 45, wo Jesus einmal sagt, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern er ist gekommen, um zu dienen und sein Leben als Lösegeld hinzugeben. Liebe Gemeinde, dasselbe gilt für uns. Jesus will nicht Zeit mit deinem Kaffee und Apfelkuchen verbringen, in deinem perfekt eingerichteten Zuhause. Und wenn du alles so vorbereiten willst, dass sich Jesus deiner Meinung nach bei dir daheim endlich wohlfühlt, in deinem Herzen, in deinem Leben, dieser Moment wird niemals kommen, wenn du versuchst, die ganze Zeit alles parat zu machen. Jesus will Gemeinschaft mit dir haben, nicht mit den ganzen tollen Sachen, die du ihm vorzusetzen hast. Er hat keine Freude daran, in deinem Herzen zu Tisch zu sitzen, während du im Nebenzimmer versuchst, alles richtig zu machen. Jesus will Zeit mit dir verbringen. Er will dich. Und das Spannende mit Jesus ist ja, es gibt keinen optimaleren Zeitpunkt, um Zeit mit ihm zu verbringen, als eben genau jetzt. Er hat Worte der Liebe und des Lebens für dich, der Auferbauung, der Ermutigung, vielleicht auch der Ermahnung. Aber er hat was parat für dich. Er möchte dir dienen. Er will dich sättigen. Und im Übrigen nur er kann dich sättigen. Lasst uns nicht wie Martha sein, die vergisst, wer der wahre Versorger ist. Wer hier auf wen angewiesen ist. Verliere dich und deinen Glauben, deine Beziehung zu Jesus nicht in deinen Aktivitäten. Mögen sie auch noch so gut sein. Wenn wir Gott lieben, dann heißt das, wir laden ihn in unser Herz ein und wir setzen uns ihm zu Füßen. Wir beschäftigen uns mit ihm, weil wir merken, nur er kann mich satt machen. Nur er kann meinen Durst stillen. Und er kommt ja, wenn wir ihn einladen. Oder wie wunderbar, er kommt, wenn wir ihn einladen. Er lässt sich finden, wenn wir ihn suchen. Und er hat Worte für unser Herz bereit, die echtes und wahres Leben sind. Jesus eingeladen hat die Martha ja. Jetzt gilt es nur noch, da zu sein. Alles stehen und liegen zu lassen, wenn dieser Jesus plötzlich in der Tür steht. Man könnte sagen, Maria, die ist in den Sitzstreik gegangen. Ja, vieles ist wichtig, aber nein, nichts ist wichtiger, als jetzt hier zu sitzen. Es gibt nichts Wichtigeres, als auf Jesus zu hören. Martha sollte besorgt und unruhig sein, weil sie sich nicht ganz und gar der Gegenwart ihres Heilands bewusst aussetzt, so wie Martha es, wie Maria es tut. Das sollte sie beunruhigen. Das sollte ihr Sorge bereiten. Maria hat das Bessere gewählt. Marthas Dienst ist im Übrigen nicht schlecht. Er ist sogar gut. Aber gemeinsam mit Martha müssen wir ganz sorgfältig auf Jesu Worte lauschen. Er sagt, nur eins ist Not. Notwendig, da wird eine Not gewendet. In dem Wort steckt das schon drin. Nur eins ist unbedingt nötig, da steckt die Not auch drin. Es ist unabdingbar. Aufhören. Auf Gottes Wort hören. Von Gott lernen. Dich seiner Präsenz aussetzen. Dich lieben lassen und ihn lieben. Ich habe vorhin erwähnt, dass nur die Jünger sich einem jüdischen Rabbi zu Füßen setzen durften. Aber tatsächlich gab es eine ganz spezielle Ausnahme. Und zwar, wenn es eine Frau war, durfte sie sich zu Füßen setzen, wenn es die Tochter des Rabbis war. Es geht hier mehr um mehr als eine Lehrer-Schüler-Konstellation. Es geht um ein Beziehungsgeschehen, was von Liebe geprägt ist. Ich glaube, Maria weiß, und wir dürfen das ja heute Gott sei Dank auch wissen, ich bin willkommen bei Gott nicht nur als Schülerin, sondern eben willkommen und geliebt als Tochter und Sohn. Ich möchte euch noch etwas Persönliches erzählen, und zwar versuche ich regelmäßig zu schweigen. Ich bin jemand, der sehr, sehr viel in meinem Job natürlich redet, aber auch generell sehr sprudelig ist. Aber ich weiß, es ist wichtig, dass ich immer mal wieder ruhig werde. Und ich musste das lernen. Ich musste das üben. Ich glaube, wir haben oft so das Gefühl, aufhören ist ja ganz einfach. Ich muss ja einfach das sein lassen, was ich gerade tue. Aber oft ist aufhören und etwas sein lassen, das Herausforderndste überhaupt. Wer vielleicht schon mal versucht hat, mit dem Rauchen aufzuhören, der kennt das vielleicht. Oder gesagt hat, ja, ab jetzt möchte ich nicht mehr jeden Abend Netflix gucken. Das ist gar nicht so leicht. Es gibt verschiedene Schwierigkeiten in dem. Vor allem, wenn wir es eigentlich gut meinen, dann ist es auch schwierig. Aber lernen, zur Ruhe zu kommen, bedeutet eben, hey, ich muss etwas sein und stehen und liegen lassen. Und ich meine damit jetzt eben nicht, ich will dann so eine Netflix in Chillruhe, so sagt man das ja so schön heute, oder einen ruhigen Abend auf der Couch mit meinem Mann und Freunden. Das kann ich gut. Sondern was ich lernen musste, war bei Gott zur Ruhe kommen. Und ich lerne es auch immer noch. Ich bin wahnsinnig schlecht da drin, glaube ich. Deswegen muss ich es üben. Wie also macht man das? Ich muss alle Ablenkungen wegtun. Für mich heißt das, ich fahre in ein Haus des Schweigens. Ich nehme keine digitalen Geräte mit, keine Bücher außer meiner Bibel. Ich schotte mich ab und bin nicht erreichbar, weder für meinen Mann, noch für meine Gemeinde, noch für mein gesamtes Umfeld. An diesem Ort bin ich nur bei Gott. Es ist nur er und ich. Und dort sage ich zu ihm, hier bin ich. Ich setze mich jetzt dir zu Füßen, habe keine Ahnung, was du für mich parat hast oder was ich hier so richtig soll, aber ich weiß, nur hier finde ich Worte des ewigen Lebens. Und zu deinen Füßen bin ich am richtigen Ort. Und meist merke ich erst, wenn ich wieder dort bin an diesem Ort, wo ich ungefähr einmal im Jahr bin, wie groß meine Sehnsucht war, mal wieder Gott eins zu eins Zeit mit ihm zu verbringen. Da merke ich, ich vermisse diesen Jesus. Ich vermisse ihn wirklich. Habe ich To-Dos, wenn ich dahin fahre? Ja, mehr als ich wahrscheinlich gerade weiß. Aber ich weiß auch, es gibt eben keinen optimalen Zeitpunkt. Es gibt keinen optimalen Zeitpunkt, um Zeit mit diesem Jesus zu verbringen. Aber ich weiß, das Optimalste, was ich wählen kann, ist bei ihm zu sein. Ihn zu wählen über alles, was noch da ist und noch gemacht werden möchte. Er ruft mich und ich bin gerufen, mal wieder aufzuhören. Ich finde es so spannend, dass Jesus uns ruft. Er kommt nicht einfach und überwältigt uns und legt uns in Handschellen und sagt, jetzt hast du still und so eine Zwangsjacke und wir können uns nicht mehr bewegen. Sondern er ruft uns, er klopft immer wieder sachte an. Und ich glaube, so oft geht es unter den ganzen Klingel- und Pieptönen und E-Mail-Notifications und was wir alles haben, heute einfach unter, oder? Und wir verschieben es immer wieder, die Zeit mit ihm zu verbringen, weil es gibt immer irgendwelche Deadlines, die wichtiger sind. Aber es gibt eben bei Jesus auch irgendwann eine Deadline. Hey, wir wollen doch nicht warten bis ganz zum Ende und sagen, jetzt habe ich irgendwie mein ganzes Leben die ganze Zeit gelebt und bin aus diesem Hamsterrad nie ausgestiegen. Sondern wir wollen Zeit mit diesem Gott verbringen, mit dem wir die Ewigkeit verbringen möchten. Im berühmten Heilandsruf aus dem Matthäusevangelium, da ruft Jesus die Menschen eben auch zu sich. Kommt her zu mir, ihr alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Lasst uns aufhören mit dem, was uns davon abhält, in seiner Gegenwart zu sein und sie immer wieder zu suchen. Lasst uns seinem Ruf folgen, seine Gegenwart wahrnehmen und erleben. Ich lade dich auch ein, setz dich ihm wieder neu zu Füßen und erwarte, dass er dich sättigen möchte. Es ist gut, dass wir Jesus dienen. Aber es gibt Momente, da müssen wir uns wieder von ihm dienen lassen. Es ist ja immer dieses Wechselspiel der Liebe. Es funktioniert nicht einseitig. Setz dich ihm zu Füßen und merk, er möchte dich satt machen. Er möchte deinen Durst stillen. Er möchte dir einmal wieder sagen, ich liebe dich. Einfach, weil du bist. Nicht wegen dem, was du tust. Für mich und für andere Menschen. Sondern einfach, weil du bist. Und ich glaube, unsere Liebe zu Jesus zeigt sich eben darin, dass wir genau das erkennen. Er kann mehr tun für uns, als wir jemals für ihn tun können. Und hier verstehen wir Jesus auch richtig. Er ist um unseretwillen gekommen. Er ist um deinetwillen gekommen. Er will dich, er will deine Nähe. Er kommt gerne zu dir, wenn du ihn einlädst. Und dann mach es wie Maria. Erweise ihm deine Liebe, indem du ihn nicht dort allein lässt, wenn er dann mal kommt, sondern setz dich ihm aus. Ich weiß nicht genau, was dein Apfelkuchen und dein Kaffee ist, den du Jesus immer wieder bringst. Aber überleg dir mal vielleicht in der nächsten Woche, was ist etwas, was ich sein lassen kann, um mal wieder bewusst einfach mit Jesus zu sitzen. Einfach mal wieder sein, nicht tun, nichts für ihn, auch nicht jetzt versuchen beim Bibellesen mir seine Gunst zu erwerben, sondern einfach sein bei ihm. Ich schließe mit einem Zitat von Teresa von Avila, die auf dem Viva Almare waren, die haben das schon gehört aus dem Mund von der Milena. Sie hat eben gesagt, es war eine Nonne aus dem 16. Jahrhundert, hätte ich früher erkannt, was ich jetzt weiß, dass der winzige Palast meiner Seele einen so großen König beherbergt, dann hätte ich ihn dort nicht so häufig allein gelassen. Dann hätte ich ihn nicht so häufig dort allein gelassen. Amen. Es segne dich, Gott der Vater, der dich zu seinem Sohn und zu seiner Tochter gemacht hat. Es segne dich, Jesus Christus, der sein Leben als Lösegeld hingegeben hat, um dir zu dienen und Gemeinschaft mit dem Vater zu ermöglichen. Und es segne dich der Heilige Geist, der Wohnung genommen hat im Palast deines Herzens und dort ein Ort der Begegnung schafft mit diesem Gott. Und die Anzahlung ist auf das ewige Leben. So segne dich und behüte dich, der Dreieine Gott. Amen.